Herr, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, dass unsere Herzen berührt werden und dass wir auf deinen Weg kommen. Amen. Unsere Bibel besteht ja bekanntlich aus zwei großen Teilen. Ich mache hier so Aufteile. Ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel. Das sogenannte Alte Testament, wir nennen es besser das Erste Testament, denn es ist ja überhaupt nicht veraltet. Ja, es ist die Bibel Jesu. Und das Neue Testament, was dann also tatsächlich von Jesus spricht. Dieses Erste Testament ist für viele Christen ein recht unbekanntes Terrain. Schade eigentlich, denn es ist voller Leben. Und es ist voller Erfahrung mit Gott. Manchmal wunderschöner, manchmal richtig schmerzhafter. Ich möchte in lockerer Folge einige Predigten halten über Abraham, den großen Erzvater des Volkes Israel, der von Paulus als der Mann des Glaubens geehrt wird, etwa im Römerbrief oder auch Galaterbrief 3, Vers 7. Da heißt es, erkennt also, die aus Glauben leben, das sind die Söhne und Töchter Abrahams. Auch der Hebräerbrief oder der Jakobusbrief beziehen sich auf Abraham, Jesus selbst tut es. Das neutestamentliche Fazit zu dieser Gestalt lautet, also der Spiegel im Neuen Testament, da zu der Figur des Ersten Testamentes, Abraham glaubte Gott. Und das heißt ja, er vertraute ihm. Glauben oder Vertrauen, das ist das, was Gott bei Menschen sucht. Und das ist das, was sich als Antwort auf seine Zuwendung auch, was er sich als Antwort auf seine Zuwendung wünscht. Und das ist etwas ganz Besonderes. Das klingt für uns so selbstverständlich klar, Gott will, dass wir glauben und so weiter. Aber wenn wir das mal im Konzert der Religionen betrachten, ist das ganz wenig selbstverständlich. In der fernöstlichen Welt geht es um Erleuchtung oder es geht um Einswerden mit Gott. Im Islam, der sich ja auch auf Abraham bezieht, geht es um völlige Hingabe als Ziel. Da wird Abraham vielleicht ganz anders gedeutet, als wir diese Gestalt deuten, aus dem Neuen Testament heraus. Im Judentum geht es um Gehorsam. Interessanterweise finden sich diese Begriffe auch alle als positive Begriffe im Christentum. Es geht um Erleuchtung, um Einswerden, um völlige Hingabe, es geht um Gehorsam. Aber es gibt einen Begriff, der das alles überflügelt, und das ist der Begriff Glauben. Deshalb betrachten wir die Abrahamsgeschichten immer wieder aus diesem speziellen Blickwinkel. War Abraham also so eine Art Held des Glaubens? Wir werden sehen, wie sprunghaft seine Glaubensentwicklung war. Im Grunde lernen wir in den Abraham-Geschichten mehr über die ausdauernde Treue Gottes als über Abraham als Glaubensheld. Gott beruft ihn, er sendet ihn, er hält zu ihm, er erteilt ihm manche Lektionen und lehrt ihn so Glauben. Aber das ist doch auch ganz typisch für Gottes Umgang mit uns Menschen. Seine Treue spannt einen weiten Bogen. Auf Abrahams Seite gab es Hochs und Tiefs, es gab Heldenhaftes, es gab Beschämendes. Wesentlich ist, dass er sich immer wieder von Gott rufen ließ, Ausdauer zeigte. Und so entstand über die Jahre eine Persönlichkeit des Glaubens. Eine Persönlichkeit des Glaubens. Also alle, die hier Interesse daran haben, auch selbst als Persönlichkeit des Glaubens zu wachsen und heranzureifen, die möchte ich einladen in diese Predigtreihe und da mitzugehen mit dem Weg Abrahams. Und ich bin in diesem Punkt genauso ein Lernender wie alle anderen hier im Raum, lebenslang lernend. Und meine Predigt heute, da geht es noch gar nicht so viel um den Weg Abrahams, ist so eine Art Prolog, ja? Jeder gute Deutsche fängt ja an und sagt, lasst mich mal drei Vorbemerkungen machen. Ein Amerikaner schaltet dann schon ab, aber wir sind ja hier in Deutschland. Ich lege nur den ersten Satz der Geschichte aus, den ich euch gleich vorlese. Das ist der Beginn der Geschichte Abrahams mit Gott. Der Herr sagte zu Abraham, das ist der Satz, den ich auslegen will. Jetzt geht es aber noch weiter. Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Diese vier Verse gehören, ihr wisst es vielleicht, wenn ihr zu Hause seid in der Theologie, sie gehören zu den wichtigsten der Bibel. Denn hier beginnt eine besondere Geschichte, die Gott mit seinen Menschen schreibt. Wir nennen sie in der Christenheit die Heilsgeschichte. In den ersten 11 Kapiteln lesen wir, wie Gott die Welt erschaffen hat, wie sie durch das Eindringen der Sünde in Unordnung gerät, Schuld, Leid und Tod greifen um sich. Es geht ganz universal um die Welt und wie sie so tickt. Es geht also nicht um die historische Gestalt von Herrn Adam und Frau Eva oder Herrn Kain und Herrn Abel, sondern die Welt ist von Gott erschaffen, Menschen sind seine Ebenbilder. Es geht um diese Grundsätze. Menschen, die Beziehung der Menschen zu Gott ist zerbrochen. Dadurch zerbricht die Beziehung zwischen den Menschen. Ja, Kain und Abel, Brudermord. Die letzte Geschichte in dem Zusammenhang ist die berühmte Erzählung vom Turmbau zu Babel. Lest es mal nach, wenn ihr es nicht kennt. Menschen wollen sich einen eigenen Mittelpunkt schaffen, einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht, so ein Trump Tower. Sie glauben, nichts sei ihnen unmöglich. Sie machen sich selbst zu Göttern. Sehr modern, diese Geschichte vom Turmbau. Und ihre Machttürme zu bauen, gehen Menschen über Leichen. Ich konnte in dieser Woche die Bilder aus Syrien fast nicht ertragen. Die Turmgeschichte hat dabei dieselbe Botschaft wie die Nachrichten vom Sicherheitsrat, der über Syrien berät. Die Menschheit ohne Gott hat keine Zukunft. Aber Gott knüpft neu an. Er fängt neu an mit einer Beziehung und er fängt mit einem Mann und seiner Familie an. Und mit ihm beginnt nach diesem Weg in die Katastrophe, beginnt eine neue Geschichte. Wenn wir nun uns mit Abraham beschäftigen, müssen wir natürlich sagen, so jemand sind wir nicht. Also mit mir wird nicht eine neue Geschichte beginnen, nicht mal eine neue Geschichte der Gemeinde Mainz. Ich setze allenfalls was fort. Wir sind nicht Abraham, wir sind auch nicht die, durch die alle Völker der Erde gesegnet werden. Also wir vergleichen ja auch nicht unseren Feldberg mit dem K2. Aber wir lernen von Abraham. Und gleichzeitig sind wir doch die, durch die unser Umfeld gesegnet werden soll. Daran ändert sich doch nichts. Segen kann von uns ausgehen, nicht für alle Völker, aber vielleicht für so ein paar kleine Völker, so die Ostgonsen oder die Budenheimer. Abraham, es gibt den Namen in kurzer und in langer Form übrigens, ja, also lasst euch nicht irritieren, Abram ohne dieses H und Abraham ist dieselbe Person, ist nicht einfach eine historische Figur, sondern er ist exemplarisch und zeigt, zugleich ist er also einer von uns. Er muss den Glauben einüben. Er ist dabei immer wieder gescheitert. Er hat sich dann und wann bewährt. Am Ende kommt es darauf an, dass er von Gott durchgetragen wurde. Wir können aus seinem Weg lernen, uns an ihm orientieren und wir werden sehen, Gott schafft Großes. Und zwar mit ganz normalen Menschen. Auch mit uns. Auch mit uns. Heute möchte ich zwei Beobachtungen mit euch teilen. Die erste, heute sehr theologisch, alles beginnt damit, dass Gott spricht. Wir glauben nicht, weil wir uns dazu entschließen, durchringen oder weil wir es uns erkämpfen. Ich habe mich entschieden. Ach ja, wie schön. Der Herr sagte zu Abraham, alles beginnt damit, dass Gott zu Abraham spricht. Der ist bis dahin ein unbekannter Mann, ja eher unauffällig, ist er 75 Jahre alt geworden. Unsere durchschnittliche Lebenserwartung liegt ja deutlich höher als zu den Zeiten, in denen die Abraham-Geschichten spielen. Trotzdem ist das ein Alter, an dem viele Menschen nicht mehr unbedingt an Aufbruch denken, sondern einen möglichst friedvollen und bequemen Lebensabend, oder? Es gehört zu den aufregenden Seiten der Geschichte, dass ein alter Mann als Abenteurer des Glaubens berufen wird. liebe Senioren, ihr habt alle Chancen. Aufbruch zum Glauben und Aufbruch im Glauben ist keine Sache für die Generation U35. Sag niemals, ich bin zu alt. Ich finde, heute sind viele Jüngere oft schon so festgelegt, dass sie an keinen Aufbruch mehr denken. Findet ihr das auch? Meine Generation zum Beispiel, die ist so festgelegt, das ist manchmal nicht auszuhalten. Entscheidet selbst, ob das stimmt. Der Weg Abrahams beginnt mit einem sehr knappen Satz und der handelt gerade nicht von Abraham, sondern der handelt von Gott. Der Herr sagte zu Abraham. Abraham wird eine wichtige, weltgeschichtlich wichtige Figur dadurch, dass Gott zu ihm spricht. Was passiert, wenn Gott spricht? Es gibt ein ganz bekanntes Kapitel in der Bibel, da heißt es immer wieder, und Gott sprach. Erinnert ihr euch, jetzt so Bibelkenner? Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht, ja? Der erste Schöpfungsbericht, Gott sprach und es entstand eine ganze Welt, ja? Die Galaxie, das Leben, die Menschen. Wenn Gott spricht, ist das nicht einfach eine wohlgesetzte Rede, wie die meine hier, auch nicht einfach ein Buch, sondern es ist Ereignis, es ist Action pur. Was ist, wenn Gott durch biblische Propheten spricht? Wie wird das ausgedrückt? Da heißt es auch nicht einfach lapidar und Gott sagte dem Propheten, sondern da steht, das Wort des Herrn geschah zu Jeremia. Es geschah. Schon mal so geredet? Also mein Wort geschieht nicht zu euch. Das Wort geschah. Hinter dieser Sprache steht ein besonderes Denken. Der hebräische Ausdruck für Wort ist nämlich mehrdeutig. Davar heißt zugleich Sache, Ereignis und auch Wort. Und das ist für uns schwer nachvollziehbar, weil wir das sehr trennen. Zwischen Wort und Ereignis liegt bei uns manchmal ein Graben, der ist schier unüberbrückbar. Ja, also wenn man so die Programme von manchen Parteien liest. Wir sind so vollgedröhnt von Gerede, von Gelaber, von halbgarem Zeug. Und Gottes Wort, heißt es da, geschieht. Wohltuend, klar, zuverlässig, machtvoll. Gott deutet nicht die Welt, sondern er schafft sie. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Psalm 33, da freut sich der Psalmbeter, denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Peng. Gottes Wort, Ereignis, Vorgang, Durchbruch. In Jeremia 23 wird Gottes Wort mit einem Hammer verglichen, der Felsen zerschlägt. Hört ihr das? Gottes Wort ist der Hammer. Im Neuen Testament wird es verglichen mit einem zweischneidigen Schwert, das durchdringt, die Dinge trennt, die nicht zusammengehören. Hebräer 4, Vers 12. Gottes Wort ist Ereignis. Und wenn wir wenig von Gottes Wort haben, passiert auch wenig. Dann wird eine Gemeinde langweilig. Und irgendwann, kennt ihr das? Ihr kommt so rein und das riecht muffig. Gottes Wort ist schöpferisch, ist kreativ, schafft das Universum, übrigens auch unser persönliches. Und dasselbe Wort in derselben Macht schafft den Glauben. Und jetzt frage ich euch mal, was ist das größere Wunder, dass Gott das Universum schafft oder bei dir den Glauben? Ich denke mal, als Gott das Universum schuf, hatte er mit deutlich weniger Widerständen zu tun. Oder? Wo immer wir wirklich an Gott glauben, hat er vorher geredet. Sein Reden ist in uns eingedrungen und hat diesen Glauben überhaupt erst möglich gemacht und hat dieses Vertrauen geschaffen. Gottes Wort, das letzte und wichtigste Wort Gottes, ist übrigens Jesus. Sein Wort, sein Leben, sein Schicksal sind Gottes Botschaft an uns. Lest mal Johannes 1 oder jetzt hier Hebräer 1. Immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf vielfältige Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Und das bedeutet nicht nur, dass Jesus halt jetzt Worte von Gott weitergesagt hat, sondern wie er gelebt hat, wie er gestorben ist und auferstanden ist. Das ist das Wort. Wenn wir also vom Wort Gottes reden, gibt es verschiedene Schichten. Was Gott gesagt hat, und was er sagt, was er getan hat und was er tut und wer Gott für uns geworden ist, Jesus. Wo finden wir das Wort? Nun gut, was Gott gesagt und getan hat, lesen wir in der Bibel. In dem Wort Gottes von Jesus lesen wir in der Bibel. Und wir hören Gottes Wort in unserem Leben, in unseren Herzen, durch das, was andere uns sagen, durch Situationen. Aber wir können Gottes Reden im Alltag nur dann erkennen, wenn wir es aus der Bibel schon kennen. Wenn wir aus der Bibel Gott kennen, dann können wir ihn im Alltag wiedererkennen. Sonst kriegen wir gar nichts mit. Wenn du also Glauben suchst, such das Wort Gottes. Wenn du Glauben wachsen willst, wachse im Wort Gottes. Und wenn du dich mit dem Glauben beschäftigen willst, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Und es fängt halt bei der Bibel an und hat da seine Grundlage. Paulus hat Römer 5, Kapitel 5, gesagt, der Glaube kommt aus der Predigt, so hat es Martin Luther mal übersetzt. Wir wissen heute, dass das nicht ganz richtig übersetzt war. Luther war ein Predigtfan, ja, aber gemeint war jetzt nicht diese Veranstaltung, die die Christenheit sonntags um 10 Uhr, oder es sein muss auch um 10.30 Uhr feiert, sondern in der griechischen Sprache heißt das, dass der Glaube kommt aus dem Hören, ja, aus akoe, aus dem Hören. Glaube kommt aus dem, was Gott mir sagt und was ich aufnehme. Vielleicht auch manches Mal dann durch die Predigt. Und damit hatte Luther dann ja auch wieder recht. Glaube entsteht, wenn Gott spricht und wir hören. Wenn Gott uns nicht anspricht, können wir gar nicht glauben. Also eine Forderung, du musst glauben, ist sinnlos, wenn Gott uns nicht anspricht. Gehen wir einen Schritt weiter, wenn dieser Glaube nun entstanden ist. Ja, sagen wir mal, er ist im Herzen entstanden. Du hast Gott gehört, du hast ihm geantwortet. Wie kann er dann wachsen? Manche Christen beten ja dann inbrünstig, O Herr, ich habe so wenig Glauben, gib mir mehr Glauben. Schon mal so gebetet? Also muss ich nicht melden, weil ich das nämlich gleich kritisiere. Auch wenn das oft ganz ehrlich gemeint ist. Die Bibel sagt nämlich nicht, dass wir so beten sollen. Herr, gib mir mehr Glauben. Tatsächlich haben die Jünger mal einen ähnlichen Wunsch an Jesus gerichtet. Wir lesen davon in Lukas 17, 5 bis 6. Die Jünger baten Jesus, den Herrn, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Ja, Herr, gib mir mehr Glauben. Jetzt ist allerdings spannend, wie Jesus darauf geantwortet hat. Darauf antwortete er, selbst wenn euer Glaube so winzig wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr diesem Maulbeerbaum befehlen, reiß dich aus der Erde und verpflanz dich ins Meer. Es würde sofort geschehen. Moment mal. Die Jünger fragen nach der Größe des Glaubens, nach der Menge, nach der Quantität. Sie möchten, nachdem sie, sagen wir mal, einen Fingerhut voll Glauben haben, doch lieber so einen Eimer voll haben. Und Jesus sagt, wenn ihr ein winziges Quäntchen echten, gottgeschenkten Glaubens habt und damit vorangeht und handelt, dann geschehen ganz erstaunliche Dinge. Also so deutlich das, was Jesus hier sagt. Und das ist eine ganz andere Denkweise vom Glauben. Such nicht nach immer mehr Glauben. Wir müssen noch einen Glaubenskurs machen und noch mehr glauben, sondern fang an, den Glauben, den du hast, erstmal zu leben. So wird ein Schuh draus. Wenn Gott sagt, hilf uns, wenn wir Gott sagen, hilf uns, dass unser Glaube größer wird, dann ist das so, wenn ein Vater, der seinen Kindern verspricht, dass er am Wochenende was Schönes unternimmt, ja, hey, die Sonne scheint so schön, komm, wir gehen irgendwo Skifahren. Und dann kommt klein Micha und sagt, Papi, stärke doch meinen Glauben, dass du das wirklich tust. Also entweder hat der Kleine Humor, ja, und er war zu oft in der Kirche und hat sich die fromme Sprache abgehört und denkt, jetzt kann er das bei Daddy mal anwenden. Dann kann man gemeinsam drüber lachen und die Sache ist in Ordnung. Oder aber, er ist mehrfach von seinem Vater so enttäuscht worden. Er hat nämlich gesagt, er macht es. Und plötzlich hat er gesagt, ich muss weg, ich habe keine Zeit. Und der kleine Junge meint, weißt du, Daddy, ich glaube nicht mehr, dass du das tust. Ein Vater, der sein Versprechen hält, wird sein Kind angucken und fragen, glaubst du mir nicht? Ich habe es dir doch wirklich versprochen. Was signalisieren wir Gott, wenn wir sagen, stärke meinen Glauben? Wir signalisieren, dass er nicht vertrauenswürdig ist. Das heißt im Grunde, ich vertraue dir nicht. Wie wäre es mit dieser Alternative? Du bist mein Vater, du liebst mich, dein Wort sagt es und ich werde deiner Zusage vertrauen und losgehen. Aber wir sagen sinngemäß, Herr, stärke meinen Glauben, dass du wirklich meinst, was du sagst und kannst, was du behauptest zu können. Und darum sagt Paulus auch nicht, der Glaube kommt aus dem Bitten um Glauben, sondern er kommt aus dem Hören. Wir setzen uns der Wahrheit aus, wir setzen uns dem Wort aus, wir lassen es in uns hinein, wir machen uns mit dem Charakter Gottes vertraut, mit seiner Liebe. Wir ziehen auch unsere Erfahrung heran und sagen, Herr, du tust, was du sagst. Wir ringen nicht um einen größeren Glauben, sondern wir leben im Vertrauen und gehen einfach mal los. Wie wär's? Also such dir einen Lieblingsplatz in der Wohnung. Such dir eine Lieblingszeit. Verbring jeden Tag 15 Minuten mit Bibellesen und Beten. 15 Minuten. Glaubst du, das könnte was verändern? Kommt ganz drauf an, ob du es dann tust. Ein zweiter Gedanke. Das Wortfeld Segen, das kommt in den ersten 4 Versen 5-mal vor. Teilweise ganz unterschiedlich übersetzt, ja. Aber es kommt, wenn man im Hebräischen guckt, 5-mal vor. Es ist ein Hinweis, dass der Glaube eine Tür ist zum Segen. Glaube ist die Hand, die den Segen empfängt. Glaube schafft nicht den Segen. Glaube nur und dann, nee, Glaube empfängt den Segen. Gott schafft den Segen. Was ist denn das jetzt so genau? Ja, wir bitten nach jedem Gottesdienst danach. Ich stelle fest, wir wissen oft gar nicht so genau, was es ist. Übrigens, für Menschen im Alten Testament oder im Ersten Testament bedeutete Segen Gottes zuerst viele Kinder. Viele Kinder. Heute gibt es viele Gründe, warum Eltern weniger Kinder haben oder keine. Manche haben keine, obwohl sie sich's wünschen. Damals wie heute gilt aber, Kinder sind eine Einladung, Gott zu vertrauen. Denn dann geht's um so viele Dinge, ja, um große und um kleine Sorgen, Wohnungsfragen, finanzielle Fragen, wie sich Kinder entwickeln. Kinder können ein anstrengender Segen sein und sind gleichzeitig eine Einladung, Gottes zu vertrauen, meint ihr nicht? Segen, das bedeutet im Ersten Testament auch fruchtbare Herden, das muss ich nicht erklären. Ja, also solltet ihr eine Herde haben, bittet um den Segen. Und es bedeutet reiche Ernten, die nicht durch Hagel oder Ungeziefer zerstört werden. Kurz gesagt, Segen ist Lebensfüllung, Lebenssteigerung, Expansion des Lebens, Versorgung auch. Segen bedeutet ein gesundes, erfülltes, ein am Ende erfolgreiches Leben. Jetzt sage ich was Gefährliches. Denn damit ein erfolgreiches Leben möglich wird, brauchen wir ganz viele Misserfolge. Stimmt das? Ich würde sonst nicht viel lernen. Vielleicht ist es bei euch anders. Aber Misserfolge als besonderen Segen Gottes hochzustilisieren, das ist eine christliche Erfindung der Spätzeit und echter Unsinn. Gott will, dass es uns gut geht, dass wir vorankommen, dass wir auf ganz irdische Weise auch glücklich sein können. Wir haben in unserem Herzen nicht 2 Stockwerke, ja, das obere für das himmlische Glück und das untere für das irdische Glück, das wäre dann verzichtbar. Christen, die so leben, erkennt man schnell an dem aufgesetzten Lächeln, an der Bitterkeit, die manchmal so darunter liegt. Das ist ein Sonntagslächeln. Ich glaube tatsächlich, dass Gott uns glücklich machen will, auch wenn dem viel entgegensteht. Aber achten wir bitte darauf, was Gott unter Glück versteht. Es ist manchmal nicht dasselbe Glück, was wir suchen. Er möchte das, weil er ein guter Gott ist und weil er ein Gott des Lebens ist. Er hat das Leben nicht geschaffen, um es hinterher zu verteufeln. Das ist späteren Frommen vorbehalten gewesen. Gott ist ein Liebhaber des Lebens, weil er Herr des Lebens ist. Segen bedeutet aber auch noch viel mehr. Wenn man in das Neue Testament schaut, lesen wir in Epheser 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also Gemeinschaft mit Jesus Christus, wird hier behauptet, ist der Segen schlechthin. Segen ist also nicht einfach kurzfristiger Erfolg, sondern Segen ist Vergebung der Sünden, Zugehörigkeit zu Gott, Sieg über böse Mächte. Segen ist ewiges Leben. Der Gott, der Abraham ruft, ist ein Gott des Segens. Und ich sage, wenn Abraham in besonderer Weise Segenträger war, so sind wir auch berufen, Segensträger zu sein. Wer glaubt, steht unter Gottes Segen. Das dürfen wir erwarten. Gott will uns froh machen, glücklich in einem tiefen und echten Sinn. Das ist natürlich nicht unser letztes Ziel. Wir sind nicht auf der Erde, um glücklich zu sein. Wir sind auf der Erde, um Gott anzubeten, um Gemeinschaft zu haben, um Jesus nachzufolgen. Wir sind auf der Erde, um Menschen zu dienen und sie zum Glauben zu rufen. Wir sind dazu da, Licht in die Welt zu bringen, die dunkel ist, dass wir Kräfte der Hoffnung und der Freude ausstrahlen. Und wenn wir das tun, ist das Glück. Eine Frage an Krankenpflegende. Ein Schwerkranker merkt es doch, wenn ein liebender und positiver Mensch in ein Krankenzimmer kommt, oder? Merkt er das? Habt ihr das gemerkt, als ihr selbst mal schwer krank wart? Trotz aller Engpässe, trotz allem Stress, was ist in dem Moment der Nähe? Dann haben wir hier nicht nur Krankenpflegepersonal. Wo kannst du Licht verbreiten? Gerade in der tiefsten Dunkelheit hilft doch schon das kleinste Licht. Wo strahlt Gottes Liebe auf? Wo geht etwas von Gottes Liebe auf deine Umgebung über? Da entsteht Glück. Oder bringst du dich manchmal selbst um den Segen, sodass du nichts weiterzugeben hast? Im Glauben leben heißt Segen weitergeben. Und das heißt nicht unbedingt, dass jeder, der den Glauben lebt, auch beliebt ist. Ne? Das ist nicht unbedingt gesagt. Aber manchmal werden wir ja auch beneidet, wenn Menschen sehen, dass es da etwas gibt, was sie nicht haben. Nimm das heute mal mit. Du bist ein Segen. Selbst dann, wenn du versagst, das gehört ja auch dazu. Ja? Nicht perfekte Menschen sind ein Segen. Mich würden die nerven, weil die würden mich ständig an meine Fehler erinnern. Uns wäre auch schade, weil es gibt ja gar keine perfekten Menschen. Wir sind ein Segen für unsere Umwelt, wenn wir an Jesus bleiben. Vielleicht hast du das in deinem Umfeld schon mal gehört. Ich hoffe es und ich wünsche es dir. Dass jemand sagte, du, irgendwas ist anders bei dir. Bei dir traue ich mich, ehrlich zu sein. In deiner Nähe fühle ich mich sicher. Du hast nicht hintenrum geredet wie die anderen. Vielleicht wurde das nicht gesagt, aber irgendwie ausgedrückt. Wer glaubt, ist ein Segen. Amen.